Okay, was spielen wir am Anfang nochmal den Trailer gleich, dann sind wir beide gleich vorgestellt. Was meinst du?
Ja, ausgezeichnete Idee, ich glaube, besser geht's nicht.
Dann machen wir das. Die zwei, die da Inside Umbrella gesprochen haben, sind Christian Drastil, Host von Audio CD.at und
Richard Dobitzberger,
der Richie. Und wir haben einen neuen Podcast am Start und der heißt Inside Umbrella, powered by Wikifolio. Ich freue mich drauf, Richie. Richie, dein Name bei Wikifolio. Und was haben wir vor monatlich?
Ja, es wird, glaube ich, ein ganz lustiger, spannender und interessanter Podcast, weil es wird um Umbrella gehen und um die Umbrella-Strategie Wikifolio und was sich an den Börsen tut, geowirtschaftspolitisch und natürlich unternehmenstechnisch. Und ich freue mich echt schon mega auf das Jahr 2025, auf den gemeinsamen Podcast mit dir.
Ja, du hast im Jahr 24 im Q4 einige Hürden bei mir gerissen, im positiven Sinne, was Zugriffe betrifft. Das heißt, wir stoßen hier auf Publikum, da sagen wir auch Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Ich muss dich jetzt nochmal kurz vorstellen. Du stehst eben bei Wikifolio für die Umbrella-Strategie. Wikifolio, größte Social-Trading-Plattform in Europa. Du warst 2024 im Ranking die häufigste Nummer 1, hast im Q4 100 Millionen Euro Assets under Management überschritten und dafür und auch aufgrund deiner Performance von mehreren 1000% seit Start des oder der Wikifolios, da sind zwei drüber, wurdest du zum Asset Manager of the Year in Österreich gewählt. Herzliche Gratulation dazu. Monatlich werden wir sprechen und welchen Tag haben wir uns da aus? Ich glaube, wir sind uns schon einig, oder?
Ich glaube, wir sind uns schon einig, ja.
Wir machen den zweiten Donnerstag in einem Monat.
Ist eine sehr perfekte Wahl, denke ich doch. Da tut sich schon was, da hat sich was getan im letzten Monat. Wir können ein bisschen retrospektiv sprechen über das vergangene Monat und natürlich auch prospektiv, was sich schon getan hat bis dorthin.
Abgespielt wird das Ganze auf Audio CD.at, das wird ein eigener Channel werden im Rahmen des Podcasts und zusätzlich, glaube ich.
Ja, auch auf meinem Blog richidobitzberger.com. Freue mich natürlich auch, wenn da der ein oder andere vorbeischaut.
We will rock it. Ja, und wir freuen uns finally auf viele Gäste bei Inside Umbrella, powered by Wikifolio.
Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella, love by Wikifolio, Inside Umbrella. Inside Umbrella, yeah, Inside Umbrella, by Wikifolio, Inside Umbrella.
So, und da sind wir jetzt zum ersten Inside Umbrella powered by Wikifolio. Richie, wir ziehen durch. Es ist erste, zweite Jännerwoche. Wir senden am 9. Jänner. Servus und herzlich willkommen im Studio.
Ja, hallo, grüß dich und danke für die Einladung. Ja, ich habe fast ein bisschen feuchte Hände, weil ich so nervös bin.
Du bist nervös, dabei warst du ja schon in der Silvesterfolge einer unserer Stars. Ist alles super gelaufen, es war ein tolles Jahr. Du, wir haben uns monatlich vereinbart, ich freue mich auch riesig drauf. Machen wir zum Beginn noch einen kleinen Rückblick jetzt auf 2024, bitte in eigenen Worten, was da dann bottomline bei der Umbrella rausgekommen ist.
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Umbrella-Strategie entwickelt sich immer weiter und letztes Jahr 2024 war aus unterschiedlichen Gründen sehr erfolgreich. Erfolgreich deswegen für die Strategie, weil so eine Strategie einfach auch von einer gewissen Volatilität und von Nachrichten lebt. Und das ist auch ein Kernpunkt der Umbrella-Strategie und da hat sie ja im letzten Jahr einige Nachrichten gegeben, ganz am Ende natürlich auch mit der Wahl von Donald Trump als US-Präsident und jeder, der die Börse verfolgt hat und verfolgen konnte, der hat gesehen, dass sich da dann wirklich einiges getan hat und das hat die Performance der Umbrella-Strategie positiv beeinflusst und am Ende des Jahres sind dann ungefähr 90% letztes Jahr rausgekommen.
Na, Riesen-Chapeau dazu natürlich und ich habe mir sie auch angeschaut im Chart, also die Trump-Wahl war es definitiv, oder? Ja, die dann letztendlich der Hauptpunkt für die tolle Performance waren.
Also es war am Anfang des Jahres schon einmal die künstliche Intelligenz, KI, dieser Hype, der da entstanden ist, ein wichtiger Punkt, der die Volatilität nach oben getrieben hat. Und natürlich dann nach dem Sommerloch, Mai, September, ist ja oft an den Börsen weniger los. Und dann eben mit der Wahl im November von Donald Trump, da hat es dann noch einmal den letzten Boost gegeben, würde ich sagen.
Na super, Richie, dann schlage ich vor, wir lassen 2024, 2024 sein. 2025 hat begonnen. Wir treffen uns heute am 5. Handelstag des Jahres, was Österreich betrifft. International habe ich nicht so genau mitgerechnet, aber wir sind noch sehr jung, aber du hast schon einiges gemacht. Und wir schauen uns jetzt die Portfoliozusammensetzung von Umbrella per 8.1. Nachmittag an und wir senden am 9.1. diese erste Folge. Ich beginne gewichtungsorientiert mit der Rheinmetall. Das ist ein Wert, den du schon länger im Wiki hast. Ein paar Worte dazu bitte.
Ja, die Rheinmetall ist schon seit 2022 im Wikifolio enthalten, immer mit unterschiedlichen Gewichtungen. Ganz wichtig natürlich ein Unternehmen, das die aktuelle geowirtschaftspolitische bzw. geopolitische Situation widerspiegelt und ein Unternehmen, das auch durch Aussagen, Nachrichten von Trump 5% Hürde bzw. 5% NATO-Regelung, die kommen könnte, ihm im Konjunktiv profitieren könnte, und das ist auch ein Grund, warum das Unternehmen so stark gewichtet ist aktuell.
PayPal hast du als zweitstärkstes Gewicht, ist auch ein Titel, der schon länger dabei ist, auch da bitte.
Ja, bei der PayPal-Aktie ist es einfach so, dass das Unternehmen natürlich von digitalen Zahlungsmethoden profitieren könnte. Auch Bitcoin, Kryptowährungen ist das Unternehmen involviert. Da gibt es einige schöne Leuchtturmprojekte dahingehend und mit aktuell etwa 17-18% in der Strategie auch sehr hoch gewichtet.
Und die drittgrößte Position, und da bringe ich jetzt den Risikohinweis ein, den ich im Podcast Audio-CD unabhängig von dem Podcast immer wieder an vielen Stellen bringe, auch jetzt. Wir haben natürlich keine Empfehlungen zum Kauf, wir informieren. Moderna ist neu. Ich habe ein Flashback irgendwie in eine andere Phase unseres Lebens, als die Aktie ganz heiß war. Wieso hast du die Moderna jetzt aufgenommen?
Ja, bei der Moderna ist es tatsächlich so, dass einerseits durch den H5N1-Grippe, Vogelgrippe-Virus, der in den USA aufgetreten ist, das Unternehmen in den letzten Tagen wieder mehr an Schwung und Dynamik bekommen hat. Aber ganz unabhängig davon hat das Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von ungefähr 15 Milliarden Euro eine relativ geringe Marktkapitalisierung historisch betrachtet. Trotzdem hält das Unternehmen mit der mRNA-Technologie, mit sehr vielen Pipelines bzw. sehr vielen Produkten, die in der Pipeline sind, eine starke Produktpipeline, die potenziell Zukunftschancen haben könnte. Das ist so das Fundamentale und Nachrichtenbasierte. Und das Zweite ist aus natürlich subjektiver Hinsicht, aus Sicht der Umbrella-Strategie, die charttechnische Herangehensweise, Bodenbildung, die stattgefunden haben könnte, und die eben jetzt durch diesen aktuellen Ausbruch unterstützt nach oben wegbrechen könnte. Und das sind so diese Ideen, oder das ist der Grund, wieso Moderna jetzt hochgewichtet worden ist. Also einerseits fundamental hohe Liquidität und Pipeline, dann eben Nachrichtenlage und dann Charttechnik. Und genauso baut sich eben eine Idee im Musterdepot auf.
Wir haben jetzt da vor kurzem einen Börse-People-Podcast mit dir gemacht, dann warst du in unserer Silvester-Folge präsent. Du hast jetzt bei Moderna erstmals stärker das Chartbild herausgestrichen, die Bodenbildung und so weiter. Inwieweit, und wenn ich den kleinen Sidestep wagen darf an der Stelle, spielt die Charttechnik in die Strategie rein?
Die Charttechnik spielt so zwischen 20-30% in der Strategie rein. Das heißt, es wird hier ein Tageschart analysiert und das täglich, deswegen auch Tageschart.
Wäre sonst ein bisschen ein Widerspruch,
ja? Ja, ja. Und man könnte ja auch einen Minutenchart oder Wochenchart nehmen, aber tatsächlich wird es täglich analysiert und dann spielen eben Verhaltensweisen und Strukturen im Chart eine Rolle und aufgrund dieser oftmals wiederkehrenden Strukturen wird eben dann auch evaluiert, ob das Unternehmen auch dann in der Folge spannend ist. Und wie gesagt, news- und fundamentaltechnisch ist das Unternehmen aus aktueller Sicht mit dem heutigen Tag spannend, kann morgen natürlich wieder anders sein. Und dann wird eben hier im Chart eben eine Kauf- oder ein Input geliefert, der eben zum Aufstocken im Wikifolio führt. Mhm.
Da muss ich gleich nochmal nachfragen. Also Moderna ist natürlich, wie ich es erwähnt habe, ein Flashback in die Frühphase der Pandemie, wo es dann langsam losgegangen ist oder schnell losgegangen. Eigentlich muss man der Technologie und den Impfstoffherstellern da auch danken. Wie ist es dir damals eigentlich gegangen mit Umbrella? Mit welchen Aktien hast du die Pandemie gehandelt und wie waren ungefähr Ein- und Ausstiegspunkte im Rahmen dieses Zyklus, der ja mega war damals?
Ja, also das war tatsächlich so, ich kann mich ganz gut daran erinnern, wie da die Nachrichten aus China aufgetaucht sind und in diesem Setting ist eben auch unter anderem jetzt ja wieder Moderna ins Blicklicht geraten. Ich habe da unterschiedliche Unternehmen dabei gehabt, also sehr pharmakonzentriert, wie es dir vorstellen kannst, nicht nur Moderna. Aber generell war es so, ich versuche ja immer einen Hype und eine Innovation herauszuselektieren. Und der Hype, der Nachrichtenhype, der war zu dem Zeitpunkt tatsächlich einfach diese Pandemie. Und in der Innovation war und ist Moderna ja weiterhin mit der mRNA-Technologie Spitzenreiter, wenn ich das so sagen kann, im Bereich auch zukünftiger Krebstherapien. Dahingehend wurde ja auch die mRNA-Technologie entwickelt. Die Idee war ja zu Beginn gar nicht wirklich, ich produziere einen Impfstoff, sondern wie kann ich Krebs bekämpfen, also im onkologischen Setting. Und retrospektiv war es tatsächlich so, dass sich das Unternehmen sehr gut entwickelt hat, ein Hype, eine Innovation, ich nenne es gerne Hypervation, entwickelt hat, ein Aufsaugen von positiven Nachrichten und ein richtiges Kursfeuerwerk und dann eben, wie das abgeflacht ist, wird wieder abverkauft. Das ist auch eine Grundlage mit Stop-Loss in der Umbrella-Strategie und das ist bei Moderna passiert, hat aber natürlich nichts mit der aktuellen Situation zu tun, sondern es ist eine rein retrospektive Interpretation der Situation in der Vergangenheit.
Also du bist die Welle damals mitgeritten als deine fachliche Herkunft auch aus Pharma Biotech hat das sicherlich unterstützt auch und hast dann unter den Hochs gegeben über Stop-Loss.
Ganz genau.
Genau. Tesla, ein Wert, den man, wenn man dein Wiki verfolgt und dich verfolgt, immer wieder vorkommt und auch ein Trump-Play war natürlich, ist jetzt Stichtag heute 8.1. Sendung 9.1. mit 11% gewichtet. Auch da ein paar Worte dazu bitte.
Ja, am Ende des Jahres war es noch mit fast 25% oder denk mehr gewichtet. Ja, genau. Ja. Das in den letzten Tagen starke Reduktionen im Wikifolio gegeben, der Hintergrund von Tesla. Ich meine, Tesla ist natürlich auch ein Trump und ein Elon Musk Play, auch PayPal zu einem gewissen Teil. Ja, Elon Musk Play war ja Mitbegründer von PayPal, aber das ist eine andere Geschichte. Bei Tesla ist es tatsächlich so, dass mit Robotaxis Optimus, der Roboter, den manche vielleicht schon gehört haben, und eben auch erneuerbare Energien, also Powerbanks, also Batterien, die in dem Bereich verwendet werden könnten, eine wichtige Rolle spielt und dahingehend ist Tesla eben auch drinnen. Achtung, Tesla ist natürlich ein sehr, sehr volatiler Wert, dieser Wert, der sehr von Elon Musk abhängt und Elon Musk bekannt ist, der weiß, dass der auch immer für markante Aussagen und auch politische Einflussnahme bekannt ist und natürlich das widerspiegelt oft auch den Aktienkurs des Unternehmens wieder im positiven als auch im negativen Sinn.
Die Position, die man im Wiki sieht, weist kumuliert eine schöne Prozentperformance aus, das heißt Gewinne mitnehmen gehört ja auch hin und wieder dazu und das Geld braucht man ja auch, um letztendlich neue Titel aufzunehmen und da komme ich jetzt zu Constellation Energy, die war zuletzt auch noch nicht am Schirm.
Ja, Constellation Energy ist tatsächlich ein Unternehmen, das im Bereich erneuerbarer Energie eine Rolle spielt, ist mitunter auch, wer es googelt, ein Unternehmen, das im Zusammenhang mit der Wasserstoffproduktion in Verbindung steht. Eine Aussage des CEOs ist, grüner Wasserstoff ist nicht nur eine Energiequelle, sondern eine Revolution, die die gesamte Energiebranche umschütteln könnte. Aber ist auch ein Unternehmen natürlich, das sehr viele Nuklearkraftwerke im erneuerbaren Energiesetting betreibt. Das ist vielleicht in Österreich dann nicht so beliebt, möchte aber dazu sagen, im Setting von Constellation Energy gehört Kernenergie zu eben auch erneuerbaren Energiesetting. Und das Unternehmen ist hinzugekommen, auch aus unterschiedlichen Gründen, charttechnisch, aber auch aufgrund des Energiehungers, der eben künstliche Intelligenz bedarf, KI beziehungsweise eben auch höhere Automatisierungsmethoden, Softwaremethoden brauchen mehr Energie. Und hier hat es bei Constellation Energy eine sehr spannende Kooperation gegeben oder gibt es mit Microsoft, zumindest steht es im Raum. Und deswegen ein Unternehmen, das auch in diesem Setting für Rohre sorgen könnte.
Die Rheinmetall, die PayPal, die Moderna, die Tesla und die Constellation Energy haben wir bis jetzt besprochen. 5 Titel, alle mehr als 10% gewichtet. Der nächste Titel, NextEra Energy, klingt ähnlich wie die Constellation Energy, wird aber doch was anderes sein, nehme ich an. 7,2% Stichtag jetzt Gewichtung im Umbrella. Bitte, Richie.
Ja, NextEra Energy, das ist wirklich der weltweite Führer von Wind- und Solarenergie. Also da spielt die Kernenergie dann weniger Rolle. Also vielleicht für den gelernten Österreicher das präferierte Unternehmen einerseits. Andererseits, wenn man sich charttechnisch anschaut, gar nicht so, wie soll man sagen, positiv, oder es hat sich zumindest in den letzten Wochen nicht so positiv entwickelt. Trotzdem, der längerfristige Trend geht natürlich in diese Richtung, auch ein Energiehersteller und im Zusammenhang Wind und Solar eben der größte in den USA und deswegen auch dabei. Marktkapitalisierung ist eben hier auch nicht zu vernachlässigen, ist mehrere 100 Milliarden geht das hinein und das ist schon ein großes Unternehmen.
Das nutze ich zum nächsten Sidestep, denn du hast jetzt die Marktkapitalisierung genannt und du hast für dich eine Untergrenze an Market Cap definiert, dass Titel überhaupt die Aufnahme in die Umbrella-Strategie finden. Ich bitte dich auch, das nochmal zusammenzufassen.
Ja, ein ganz wichtiger Faktor ist, es darf ein Unternehmen nie weniger als 1 Milliarde US-Dollar Market Cap haben. Das hat einen ganz einfachen Grund. Da geht es einfach darum, dass eine niedrigere Marktkapitalisierung zur Folge hat, dass natürlich weniger Aktien im Umlauf sind und das ein einzelner Teilnehmer den Kurs zu stark beeinflussen könnte. Und das möchte ich hiermit eben verhindern. Also eine höhere Marktkapitalisierung über 1 Milliarde auf jeden Fall muss schon gegeben sein, um in der Umbrella-Strategie auch eine Rolle zu spielen.
Beziehst du da auch bestehende Free-Float-Faktoren ein, den Streubesitz, oder ist das bei 1 Milliarde schon egal?
Tatsächlich spielt das auch eine wichtige Rolle. Bei deutschen Unternehmen muss es tatsächlich mehr sein und bei österreichischen noch mehr sein als 1 Milliarde. Ich würde mal so sagen, wenn ich jetzt ein österreichisches Unternehmen sehen würde, dann keines unter 5 Milliarden Euro. Also da der bleibt
nicht mehr viel.
Also es ist tatsächlich.
Aber es ist die Größe auch vom Wikifolio und das gehört halt zum Cash- und Money-Management und letztendlich auch zur Rein- und Rauskommen-Strategie aus einer Aktie untrennbar dazu.
Ganz klar, ganz klar. Der Free Float, Davis sagt es, ist da diese wichtige Rolle, weil man kann sagen, dass in den USA aufgrund auch der Aktienquote, der Aktionärsquote, ein viel höherer Free Float vorhanden ist und das widerspiegelt natürlich ganz klar den Aktienmarkt.
Bevor ich dann weitermache mit den 3 Werten, die es noch gibt, Constellation Energy und NextEra Energy. Also du hast schon die Gewichtung der Erneuerbaren jetzt erhöht. Siehst du da insgesamt für die Branche auch positive Tendenzen, nehme ich an, oder?
Ja, ich glaube generell
wird Ketchup-Story wieder, ne?
Ja. Generell wird's oder ist die Situation folgendes, wird mehr Energie notwendig sein, um eben die Bedürfnisse der aktuellen Industrie um diese Bedürfnisse auch erfolgreich bedienen zu können. Und das ist der Grund, wieso das auch hier in den USA insbesondere oder auf US-Unternehmen gesetzt wird, die im Energiebereich und im Energiesetting vorhanden sind.
Dann komme ich noch zu den verbleibenden 3 Titeln. Alle so rund um die 5% gewichtet und beginnen mit Lending Club.
Ja, Lending Club, ein Unternehmen, eine Kreditplattform, ganz salopp gesagt. Und das Unternehmen, das könnte eben profitieren von sinkenden Zinsen, höhere Kreditquote oder höhere Kreditvergabequoten in den USA und deswegen ein Unternehmen, das eigentlich schon seit 2006 gibt, aber das auch jetzt in der Umbrella-Strategie nicht ganz neu vorhanden ist, aber vorhanden ist. Und vielleicht dazu gesagt, Es ist auch von der Marktkapitalisierung, weil es gut dazu passt, das kleinste Unternehmen mit aktuell ungefähr 1,5, 1,6 Milliarden US-Dollar. Und deswegen wird die Gewichtung auch nicht mehr sehr viel höher raufgehen, nur vorweg gesagt.
Komme ich zu Palantir, ein Titel, der schon mal höhere Gewichtung hatte in deinem Wikifolio. Tolle Performance sieht man hier ausgewiesen. Du hast offenbar doch auch reduziert jetzt Gewinne mitgenommen. Bitte ein paar Worte zu Palantir.
Palantir-Unternehmen im IT-Sektor, künstliche Intelligenz, Lösungen, im Sicherheitssektor, auch Verteidigungssektor spielt das eine entscheidende Rolle. Ein Unternehmen, das sehr gut gelaufen ist, einerseits aufgrund von Trump, andererseits auch aufgrund von KI-Hype in diesem Setting. Also die ganze geowirtschaftspolitische Bandbreite ist hier eigentlich in Palantir hineingeflossen und deswegen aus meiner subjektiven Perspektive aktuell ja sehr hochgeschossen der Wert und ist abgebaut worden in letzter Zeit, einfach aufgrund dessen, weil es hier zu Gewinnmitnahmen gekommen ist. Unternehmen selbst, glaube ich, mit Alex Karp, der ist seit 2003 CEO vom Unternehmen, der kennt sich wirklich auch das aufgebaut, mitunter mit Peter Thiel als Investor, ist zwar weiterhin natürlich aktiv und sehr gut situiert, trotzdem muss man mal Gewinne mitnehmen, denke ich, charttechnisch angeschlagen, zumindest Stand heute und deswegen auch nicht mehr höher gewichtet im aktuellen Setting.
Habe ich die nächste Zwischenfrage jetzt, weil es doch auch um Verkäufe geht. Wir haben da mehrere Facetten schon angesprochen, Stop-Loss auf der einen Seite, dann fundamentale oder charttechnische Gesichtspunkte. Gibt es da irgendein Muster oder ist das dann von Titel zu Titel verschieden, wie du die Entscheidung fällst, eine Position noch einmal kleiner zu machen?
Ja, es ist auch natürlich ein wichtiger Punkt, zugegebenermaßen Stop-Loss natürlich ein wichtiger Punkt, auch wenn die Gewichtung zu hoch wird, wird abgebaut und andererseits, wenn es bessere Werte gibt auf der Watchliste und es gibt immer Werte auf der Watchliste, die eben nicht vorhanden sind und die ganz, ganz geheim sind. Nein, sind natürlich nicht ganz, ganz geheim, aber man kann sich ja denken, wohin die Reise dann immer geht. Aber man braucht dann Cash und dann werden jene mit dem geringsten, subjektiv betrachtet, dem geringsten Potenzial abgebaut, weil mehr als 100% Cash gibt's einfach nicht in einem Depot und dann wird Cash aufgebaut und für die neuen Werte vorbereitet und so kommt's dann auch zu Abverkäufen von Unternehmen und ja, Palantir, Tesla, die waren auch Opfer dieser Transformation zu einem gewissen Teil.
Mhm. Palo Alto ist wiederum ein neuer Titel. Warum hast du diesen Titel reingewichtet, momentan als kleinsten Wert, aber immerhin schon mit 4,6%.
Ja, ich bin auch ein Spechtler. Das heißt, schauen wir andere Wikifolio-Trader natürlich auch mit Genuss an, was die machen. Und Palo Alto ist so ein typisches Beispiel, weil wo ich im Cyber-Security-Bereich vielleicht nicht so versiert bin, schaue ich mir auf Wikifolio auf der Plattform auch hier Spezialisten an. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Man lernt ja nie aus. Und das war eine Erweiterung in dem Setting, hat mir das Unternehmen genauer angeschaut. Mir hat das sehr, zumindest zu dem Setting, wie es hinzugekommen ist, sehr gut gefallen. Aktuell ist es ja mit 10% im Minus. Ich bin jetzt nicht verliebt in das Unternehmen. Trotzdem
kommt noch vielleicht. Ne?
Vielleicht kommt noch. Ja, außer es fällt durch das Stop-Loss durch. Dann kann ich nichts mehr machen. Ist ja aktuell ein bisschen unter Druck geraten, wenn man so will, charttechnisch. Aber von der Architektur, vom Unternehmensprofil her, Cybersecurity, da einer der Marktführer in den USA, ein Gewinnwachstum von 20% erwartet, Umsatzwachstum 25%, KGV von 50 jetzt nicht mega hoch, würde ich mal sagen, für so ein Unternehmen. Der Trend hat beim Einstieg zumindest noch sehr gut gepasst. Deswegen ist das Unternehmen hinzugekommen. Und die Kursziele sind ja aktuell noch im oberen Bereich, das heißt über dem aktuellen Kurs und das ist auch immer so eine Marke, die man ansehe, also Analystenziele, andere Analysten, die da durchgeschaut werden.
Du hast jetzt im Umbrella knapp unter 90 Millionen Euro Assets under Management, 98,4% in Equity in diesen neuen Positionen, wie wir gerade besprochen haben, 1,6% Cashquote. Wie reihen sich diese 1,6% in deiner historischen Cash Cash-Quote so ein? Ja. Ist das viel oder wenig?
Eine hohe Cash-Quote.
Das also, ist viel. 1,6 ja, ist schon viel.
Das ist eigentlich eine hohe Cash-Quote.
Das heißt, was für ein... Okay.
Du kannst dir erwarten, dass die in den nächsten Tagen wieder verbraucht werden. Das heißt, das ist eigentlich ein Übergangsdepot aktuell. Ich meine, es ist immer ein Übergangsdepot. Es
also
ist
du schaust, dass du 100% im
bist. Ganz genau, ganz okay. Genau. Also es ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Umbrella-Strategie. Es gibt kein Dogma. Das ist so, ich bin jetzt kein Dividendenspezialist, IT, KI-Spezialist oder nur Pharma-Werte, sondern es wird ja durchgemischt und das ist ein stetiger Prozess. Ich vergleiche das immer gerne ein bisschen mit der Evolution, das steht ja auch nie. Man entwickelt sich immer weiter, ob in die richtige Richtung oder falsche Richtung, das weiß man erst am Ende dann. Aber in der Wirklichkeit ist es eine ständige Weiterentwicklung oder Fortsetzung. Und ja, so wie sich das Rad drehen soll oder täglich drehen soll, wenn man wohin fährt, zumindest soll es so sein, so ist es auch in der Umbrella-Strategie. Der Schirm dreht sich weiter.
Gut, Richie, danke mal für den Status Quo, eine spannende Zusammensetzung. Du hast Watchlist erwähnt. Also ich unterstelle mal, du hast dann nebenbei noch so eine Liste, die man jetzt noch nicht im Wikifolio sieht, vielleicht nie sehen wird, aber Werte, die du beobachtest. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele sind da ungefähr drauf? Wie viel kann man überhaupt überblicken?
Also bei mir sind es aktuell immer zwischen 20 und 25 Unternehmen, die in der Watchliste regelmäßig täglich fast durchgescreent werden. Das ist so ein Volumen.
Qualifying kann man was sagen fürs Umbrella, gell?
Ja, das ist so wie beim Qualifying, das ist so, die werden täglich, fast täglich, außer ich bin in Urlaub oder halt nicht völlig aktiv jetzt, werden die durchgescreent, aber einmal wöchentlich werden die jedenfalls durchgescreent. Und diese Unternehmen, die basieren tatsächlich aufgrund oder kommen aufgrund von Nachrichten und Fundamentaldaten erst einmal in dieses Setting hinein. Also das ist sozusagen dieses erste Qualifying, ist einmal die geowirtschaftspolitische Situation. Die zweite Qualifying ist, welche Nachrichten haben die Unternehmen, was ist innovativ? Und dann kommt es erst zum richtigen Renntag und da sind es dann eben 6 bis 12 Unternehmen, die sich qualifiziert haben und da muss dann eben die Charttechnik beim Einstieg auch stimmen. Ich sage deswegen beim Einstieg, weil die Charttechnik natürlich sich aufgrund des Tagescharts, wie schon vorher erwähnt, täglich ändert, aber das Unternehmen nicht täglich rausfliegen muss, sonst wäre ich ja ein Daytrader und kein eben Positiontrader. Und hier ist es tatsächlich so, dass dann erst das Rausfallen aus dieser gesetzten Liste, die zwischen 6 und 12 Unternehmen sein muss, aber aktuell eben 9 Unternehmen ausmacht, das ist dann eben der zweite Schritt. Aber bis zum Qualifying, diese 25 Unternehmen, die werden eben dann erst immer analysiert.
Freue ich mich, dass du das Wording jetzt übernommen hast. Und du hast mehrfach so Tagescharts und so weiter erwähnt und solche Sachen. Würde mich auch noch interessieren und ich bin ganz überzeugt, die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auch. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf von dir als Wikifolio-Trader aus? Hast du da Pattern? Ich nehme an, ja.
Ja, also grundsätzlich ohne Kaffee morgens bin ich unbrauchbar und das ist das Erste. Das Zweite ist, ich brauche frische Luft, habe 2 Hunde, gehe dann mal spazieren und da während diesem Spaziergang führe ich dann oft auch schon die ersten Telefonate beziehungsweise wenn es passt und die Hunde es zulassen, dann schaue ich auch mal am Handy schon einmal auf die ersten Unternehmen und dann, wenn ich zurückkomme und für Hundebesitzer Füße waschen im Winter ist ein ganz wichtiger Faktor, wegen dem Salz auch auf der Straße und wenn das dann gemacht ist, dann setze ich mich hin, genieße den zweiten Kaffee und dann geht's richtig zur Sache und das dauert so zwischen, das ganze Prozedere zwei Stunden, würde ich sagen.
So, an der Stelle möchte ich auch nochmal verweisen auf unseren Börse People Podcast, wo man noch sehr, sehr viel mehr über den Richie, über mein Vis-a-vis hier erfahren kann. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es neben der Umbrella-Strategie durchaus eine verwandte Strategie mit, sage ich jetzt mal, noch weniger Titeln drinnen, quasi der Essenz gibt und die heißt No Limits. Da sind derzeit 4 Titel drinnen, Rheinmetall, PayPal, Tesla und Moderna. Sprechen wir auch nochmal kurz über Umbrella versus No Limits in deiner Sicht und die 4 größten im Umbrella sind auch die 4 im No Limits. Ist das immer so oder ein paar Worte dazu bitte?
Das ist in der Regel so, ja. Die die Ausnahme bestätigt natürlich immer wieder auch die Regel, aber in der Regel sind es die größten vier oder die größten drei zumindest Unternehmen. No Limits selbst basiert ja darauf, dass man maximal vier, aber mindestens null Unternehmen, also man kann eine maximale Cashquote damit halten, drinnen hat. Ist natürlich mit vier Unternehmen schon sehr volatil, das ist natürlich so ein Prozent, das wirkt sich dann natürlich dann viel intensiver aus, wenn ein Unternehmen sehr hochgewichtet ist, meine ich dadurch. Aber in der Regel, zur Grundfrage zurückkehrend, sind es die drei bis vier größten Unternehmen, die auch in der Umbrella-Strategie vorhanden sind.
Mhm. Cash-Anteil auch da, kleiner 1% auch derzeit schon. Ich nehme an, das ist auch Programm, oder?
Ganz genau. Also auch hier ist es so, maximales Investmentsprofil.
So, dann bin ich mal mit den Wikis jetzt durch. Also ich fasse für mich einmal zusammen. Du hast offenbar ein paar Trump-Gewinne mitgenommen, Stichwort Tesla, Stichwort Palantir auch ein bisschen. Und ein paar Trump unter Anführungszeichen Geschädigte aus der erneuerbaren Branche ein bisschen aufgesammelt. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, definitiv, vielleicht auch retrospektiv, der Trump oder diese Wahl, die war natürlich auch für die Umbrella-Strategie und für das Handling sehr intensiv. Ich habe da zwei Listen gehabt, einfach nur zum Verständnis. Ich habe es ja nicht gewusst, wer gewinnt. Ich habe eine Trump- und eine Harris-Liste gehabt und dahingehend, sehr strategisch bin ich da vorgegangen, habe erneuerbare Energien abgebaut, unmittelbar nach dem Bekanntwerden, dass Trump gewonnen hat, bin auch eher dann in, industrieöllastige Unternehmen. Chevron war auch kurz eben im Musterdepot, im Wikifolio enthalten, habe dann aufgesammelt und habe versucht, diesen Zug, diesen Trump-Gewinn da mitzunehmen und natürlich an den Börsen, wie wir wissen, gibt's viele Überreaktionen und anhand dieser Überreaktionen einerseits on the top, also diese Trump-Überreaktion wird eben dann dementsprechend abgebaut oder wurde abgebaut, beziehungsweise die Opfer, wo nach unten überreagiert wurde und die trotzdem aus subjektiver Wahrnehmung tolle Unternehmen sein könnten, die wurden jetzt wieder eingesammelt oder werden auch sukzessive eingesammelt und dasselbe passiert natürlich auch immer, man versucht Zyklen zu erkennen, man versucht eben auch, wenn ein Überreaktion nach unten stattgefunden hat, vielleicht so eine Überreaktion dann einzusammeln. Ein Beispiel aktuell oder ein Versuch ist es auch bei Moderna, ist ja auch ein Faktor oder ein Punkt bei dem Unternehmen, dass das eine Überreaktion nach unten jetzt gewesen ist, vorher hochgehypt, während der Pandemie ins Unermessliche und jetzt eigentlich ja fast zu Tode gedroschen. 15 Milliarden US-Dollar, ungefähr Marktkapitalisierung bei einer Cashquote von 8 Milliarden US-Dollar. Also eine irre Liquidität und trotzdem eine tolle Pipeline. Also das Unternehmen mit der Technologie finde ich eben aktuell dann spannend und das fällt eben in diese Kategorie Überreaktion nach unten, die stattgefunden haben könnte, weiß es natürlich nicht, aber zumindest das ist die Ratio in der Strategie aktuell.
Es gibt Asset Manager, die haben Angst vor Volatilität und du suchst irgendwie die Volatilität. Es war klar, dass die US-Wahlen in dieser Konstellation Volatilität irgendwie bringen würden. Diese Wette unter Anführungszeichen ist aufgegangen. Ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Wette natürlich. Gibt es in den nächsten Wochen, Monaten irgendwelche Ereignisse, die wir schon wissen, wo du sagst, da bin ich gespannt, da könnte es Wohler geben?
Ja, de facto. Bei einem Donald Trump, der Präsident oder als Präsident angelobt wird, da würde ich sagen, das sind 365 Tage und er ist ja auch während ein Schaltjahr dann Präsident, also an der 366 Tage wird es besonders spannend. Also da wird es nie ganz langweilig werden und das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Wie wo Sonne ist, ist auch Schatten. Man kann sich keinen Sonnenbrand holen, weiß man auch. Dahingehend aber für mich bleibt die Börse da ein ganz wichtiger oder spannender Punkt und Trump ist tatsächlich jene Unsicherheit, die ich hier im Speziellen nennen könnte.
Wir haben dich im Q4 eben mit dem Überschreiten der 100 Millionen und letztendlich wurden es dann ca. 90% Jahresperformance zum Asset Manager of the Year gemacht. Gratulation nochmal dazu auch. Ja, über diesen Podcast werden wir updaten. Danke mal dafür. Man kann dich aber auch immer wieder auf Messen und so weiter physisch treffen. Bereits kommuniziert haben wir den Wiener Termin, Börsentag Wien am 8. März, leicht zu merken, der Tag der Frau im Austria Center Vienna. Der Ricci wird vor Ort sein, aber vorher gibt es dich nochmal in Deutschland auch, glaube ich, oder?
Ja, genau, in Dresden gibt es mich da am 25. Januar schon und da freue ich mich auch ganz besonders. Es ist eine sehr schöne Stadt. Da war ich, wie ich jetzt letztes Jahr zum Fußball nach Berlin gefahren bin, bin ich da kurz stehen geblieben und wirklich eine sehr sehenswerte Stadt, Dresden. Ich habe übrigens Österreich-Holland angesehen und Österreich-Polen, das war ein großartiges Spiel, aber das ist wohl eine
Seite. Du hast ja die besten zwei ausgesucht, ne?
Ganz genau, war großartig.
Ja, und das ist auch im Rahmen eines Börsentags, glaube ich, oder?
Ganz genau, Dresden ist der Börsentag in Dresden dort.
Wunderbar. Also auch an die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, Einladung zu den Börsentagen, die funktionieren gut und Wikifolio und der Ricci werden vor Ort sein. Ricci, dann sage ich mal danke für diese erste Folge. Ich sagte was, ich freue mich riesig auf diese horizontale Forterzählung dieses Podcasts auch, weil ich bin jetzt intuit, auch was die Zusammensetzung betrifft und bin schon gespannt, was wir nächstes Monat sprechen werden. Wir beide haben uns geeinigt auf den zweiten Donnerstag im Monat als Sendetermin. Ja, und noch eine Kleinigkeit, den Jingle, den werden wir auch noch verbessern, natürlich von Folge zu Folge. Jetzt haben wir nochmal die Trailer-Folge eingespielt und das nächste Mal werde ich dich überraschen. Da habe ich schon ein bisschen was anderes dann parat für unsere Februar-Folge.
Ja, da freue ich mich sehr, aber weißt du, Sängerknabe werde ich keiner mehr und freue mich aber trotzdem, wenn ich mitsummen darf.
Das werden wir machen. Ich würde sagen, dann sagen wir mal Baba, tschüss zu den Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke fürs Reinhören und stay tuned, sagt einmal Christian Drastil
und Richie Dobitzberger.
Ciao, ciao. Inside Umbrella. Inside Umbrella.